Einen schönen guten Abend. Freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Willkommen zu unserer Sendung, die eine spannende Diskussion zu werden verspricht. Unter anderem, weil Moshe Zimmermann heute unser Gast ist. Einer der renommiertesten Historiker Israels. Sohn, das ist interessant, wenn man aus Hamburg sendet, einer jüdischen Familie hier aus Hamburg, die 1937 fliehen musste. Er selbst in Jerusalem geboren, lehrt dort an der Hebräischen Universität und hält, so deutlich muss man das sagen, Netanjahu für nichts weniger als den Totengräber der israelischen Demokratie. Und er sagt, unter dem Deckmantel immer neuer Kriege konnten radikale Siedler im Westjordanland ihre Politik betreiben. Immer mehr Siedlungen, immer mehr Gewalt gegen die palästinensische Bevölkerung und weiter. Das Ziel dieser Regierung ist ganz Israel. Für die gibt es keinen Unterschied zwischen Westjordanland und Gaza. Und er macht, und das ist dann relevant für uns deutschen Politikern, einen harten Vorwurf. Die politische Klasse, sagt er, die deutsche politische Klasse, zeigt sich unbeirrt israelfreundlich, egal was wir hier an Verbrechen verüben. Dieses Pflichtgefühl, glaubt er, ist ein Fehler, denn nicht jede Kritik an jemandem, der jüdisch ist, ist gleichzeitig auch Antisemitismus. Er hat erst kürzlich ein sehr lesenswertes Buch darüber veröffentlicht, wie Demokratien weltweit sich gerade selbst zerstören. People gone mad. Herzlich willkommen. Freue mich sehr, dass das geklappt hat. Gerade wir als Deutsche sollten uns bei Israel verdammt zurückhalten, sagt dieser Mann, hält Roland Koch dagegen. Für mich, sagt er, war immer klar, dass wir eigentlich nur dafür zu sorgen haben, dass Israel nichts passiert. Trotzdem die Frage, welche Grenzen hat das? Und natürlich wollen wir auch über deutsche Innenpolitik mit ihm sprechen und ihn fragen, welche Rolle er darin eigentlich noch genau spielt. Das fragen sich offenbar auch viele in der CDU, die so wie wir alle hier dachten, dass er nach seiner aktiven Zeit als Ministerpräsident in Hessen irgendwie raus sei aus der Politik. Ist er aber offenbar nicht. Manchmal ist er einfach da, heißt es in einer raunenden Sternreportage aus dem vergangenen Jahr, taucht plötzlich auf. Mittendrin im engsten Kreis, so wie in der Wahlnacht, keiner da außer Merz, dessen Frau die Töchter und er, der Mann, den sie intern nur Roko nennen. Wie also berät Roko den Kanzler der GroKo? Das Wortspiel musste sein. Warum rumpelst du da so häufig? Herzlich willkommen, freue mich sehr. Ja, Anna Lehmann, die Berliner Politik für die Kollegen der Taz seit vielen Jahren aus nächster Nähe beobachtet, glaubt, wenn man so kommuniziert, wie es da gerade passiert, wenn man den Leuten zuerst erklärt, dass sie alle zu faul und zu oft krank sind, dann gewinnt man keinen für Reformen. Reform darf nicht ständig mit Zumutung übersetzt werden, sagt sie. Und überhaupt jetzt schon wieder dieses komische Datum, alle Kraft auf den 30. Juni, was soll das, fragt sie. Diese Fixierung auf diesen einen Termin. Was, wenn es nicht klappt, Deutschland an einem einzigen Tag zu reformieren, geht dann das Land unter? Das ist eine sehr schöne Frage. Herzlich willkommen, freue mich sehr. Schön, dass Sie bei uns sind. Ja, schönen guten Abend in die Runde. Vielleicht erste Frage an Sie, Herr Koch. Was ist Friedrich Merz eigentlich für Sie?
Ein sehr guter persönlicher Freund seit mehr als 3 Jahrzehnten.
Besserer Freund oder besserer Kanzler?
Ich glaube, dass er der richtige Kanzler in dieser Zeit ist, auch wenn er es im Augenblick schwer hat, weil die Zeiten schwierig sind.
Mhm. Und wie würden Sie dieses Verhältnis beschreiben, wenn Sie sagen, seit über 3 Jahrzehnten? Was ist das für ein Verhältnis?
Es ist in der Politik ja so, dass man sehr vielen Menschen begegnet. Viele davon verliert man irgendwann wieder, andere trifft man öfter und hat vielleicht auch gemeinsame Wege. Das war in den späten 90er Jahren in der Zeitung 2000, 2002, als er Fraktionsvorsitzender war. So. Mhm. Das war aber auch in den späteren Zeiten eben so. Ich hatte das Vergnügen, Aufsichtsratsvorsitzender eines Flughafens zu sein, er auch. Ich war Aufsichtsratsvorsitzender einer großen Bank für lange Zeit in Deutschland. Mhm. Er war auch in einer solchen Tätigkeit. Wir sind beide Anwälte. Das heißt, wir hatten auch viel miteinander zu besprechen und auszutauschen, wenn wir nicht täglich über Politik gesprochen haben. Und deshalb ist das eine Freundschaft.
Ja, und eine gemeinsame Abneigung gegen Angela Merkel.
Nein, ich bin nicht sicher, dass Friedrich Merz außer dem offensichtlichen und vielleicht auch erklärbaren Ärger aus dem Jahr 2002 wirklich eine Abneigung gegen Angela Merkel hat. Das schreibt sich schön. Für mich gilt es definitiv.
Schön, wie Sie das formulieren. Sie sind sich nicht sicher, ob Friedrich Merz die Abneigung hat. Aber was mit Ihnen?
Für mich gilt es definitiv nicht. Ich habe über viele Jahre sehr intensiv mit Angela Merkel zusammengearbeitet. Ich glaube, das war nur möglich von all den Steuerreformen, vielen anderen Dingen, die ich im Namen der Union machen konnte, in gegenseitigem Vertrauen. Ja. Menschen, ich würde jetzt nicht behaupten, ich bin mit Angela Merkel befreundet, wie ich mit Friedrich Merz befreundet bin. Nein, natürlich nicht. Aber das heißt nicht, dass man jetzt in einer dauernden Kampfstellung gegeneinander ist. Das ist nicht mein Gefühl und ist auch, wenn Angela Merkel und ich heute eine Chance haben, miteinander einen Kaffee zu trinken, nicht
mein Gefühl. Nehmen Sie eigentlich bis heute übel, dass Sie sie nie nach Berlin geholt hat?
Nein, das kann ich ihr nicht übel nehmen, weil ich ihr immer klar gesagt hatte, dass ich nicht nach Berlin gehe.
Sie wollten das nie?
Nein.
Sie wollten nie den Job machen, den Friedrich Merz gerade macht?
Wie gesagt, auch da will ich sagen, ich weiß nicht, ob ich das vor 2000 mal wollte. Ja. Wovon träumen jüngere Menschen? Aber ja, in der Zeit, in der ich in diesem Amt war, das ich sehr genossen habe, wollte ich es nicht, weil ich dort einen durchaus, finde ich, erklecklichen Einfluss auch auf nationale Politik hatte. Mein Verständnis eines Ministerpräsidenten war immer desjenigen, der eine nationale und eine regionale Rolle hat. Und danach wollte ich schon deshalb nicht mehr, weil ich mir vorgenommen hatte, dass ich 10, 15 Jahre maximal außerhalb meines normalen beruflichen Lebens hauptberuflich Politik machen wollte. Und es hat sich ganz gut ergeben. Dann, der Wähler hatte mich ein bisschen gewarnt. Das war ja nicht nur gut. Ich hatte eine Wahl mal nicht richtig gewonnen. Einzige Mal in meiner Biografie, dann haben wir sie Gott sei Dank wieder gewonnen. Aber dann gab es auch einen Punkt, wo man sagt, es gibt sehr viele spannende Dinge im Leben, die ich manchmal auch kombinieren möchte. Und meine gesammelte Lebenserfahrung ist für mich nicht uninteressant und manchmal auch für andere nicht.
Wie oft telefonieren Sie mit Merz?
Freunde definieren sich auch dadurch, dass sie nicht alles, was sie direkt haben. Wir telefonieren gelegentlich.
Und sind Sie öfter im Kanzleramt?
Nein.
Waren Sie in der Wahlnacht da?
Im Kanzleramt natürlich nicht, aber wie ja Sie vorgelesen haben, im Adenauer.
In Berlin. Ja,
da ich war in Berlin,
ja.
Ich war im Adenauer. Ich war mit Friedrich Merz und
in der oberen Etage
und einigen seiner Freunden zusammen, ja.
Und beim Entschließungsantrag mit der AfD, was haben Sie ihm da geraten im Januar letzten Jahres?
Gar nichts. Ich bin ja niemand, der jeden Tag irgendwo irgendwas rät oder macht. Insofern ist das nicht der Punkt.
Also Sie haben doch bestimmt mit
ihm darüber gesprochen. Die Frage, dass man nicht mehr nach der Wiederholung von Ereignissen, wie sie damals waren, politisch einfach schweigen kann, ist sicherlich eine gemeinsame Überzeugung aller in der Union gewesen. Ob man, wenn man im Nachhinein schlauer ist, einen anderen Weg hätte finden sollen, auszuschließen, dass dieser Deutsche Bundestag, der völlig sinnloserweise kurz vor der Wahl nochmal getagt hat, zu einer Bühne dafür wird. Das hätte man ja machen können.
Das heißt,
das würde ich im Nachhinein sagen. Da haben alle zusammengesessen, die das entschieden haben, aus Fraktion und Partei. Und haben es so entschieden. Ich bin nicht schlauer als die, aber wenn man Geschichtsbücher schreibt, wird man vielleicht drüber nachdenken.
Hat er Sie vorher gefragt, ob er das machen soll?
Friedrich Merz fragt mich nicht vorher, ob er was machen soll. Das für ein abenteuerliches Verhältnis. Der Mann ist Bundeskanzler, einer der wichtigsten Sender der Welt.
Naja,
der
das ist ja nicht
sein Freund,
ist
Roland
ja nicht,
Koch, was er tun soll.
Das ist ein Freund, Sie kennen ihn seit 30 Jahren, wichtiger politischer Berater. Ich kann mir fehlt die Fantasie, mir vorzustellen, dass er Sie nicht gefragt hat.
Tja, was mache ich jetzt mit Ihrer Fantasie?
Am besten einfach ihr weiterhelfen. Die Frage
das habe ich. Das habe ich mit diesem schwierigen Dialog, den man gelegentlich mit Journalisten hat, mit der Fakten. Jetzt müssten Sie Fantasie haben, aber Fakten kann ich Ihnen andere nicht liefern.
Wie haben Sie das wahrgenommen, Frau Lehmann?
Was genau?
Welche Rolle spielt Roland Koch noch im Hintergrund? Ich frage das deswegen auch so ganz dezidiert, weil natürlich ist es zu respektieren, wenn jemand mit jemandem über lange Zeit befreundet ist. Aber was ich von vielen aus der CDU höre, und es ist nicht nur Wohlwollen, das einem da entgegenkommt, die sagen, wir verstehen das nicht so richtig. Was ist da eigentlich die Rolle von Roland Koch? Der ist irgendwie nicht mehr in Amt und Würden, aber trotzdem ist er da. Und offenbar ist er der Mann, der das Ohr des Kanzlers hat.
Also erstmal ist es erstaunlich, dass für einen Menschen, der seit 16 Jahren raus ist aus der Politik, sie immer noch so häufig nach der aktuellen Politik gefragt werden und sich aber auch selbst zu Wort melden. Das nehme ich zur Kenntnis. Und genau. Sie haben ja kurz nach der Wahl zum Bundeskanzler waren sie auch in einer Talkshow, Maischberger damals, und haben gesagt, ja, das ist überhaupt kein Problem, dass Friedrich Merz keine Regierungserfahrung hat. Das lernt man in 6 Wochen. Und Sie müssen mich korrigieren, aber mir ist schon aufgefallen, dass der Ton gegenüber Friedrich Merz durch die Blume ein bisschen kritischer geworden ist. Kürzlich haben Sie einen Gastbeitrag in der FAZ veröffentlicht, wo Sie geschrieben haben, Anführer müssen ihren Kopf riskieren. Also zu Deutsch, also man muss auch mal ein bisschen stärker vielleicht ins Risiko gehen und nicht immer nur versuchen, es jedem recht machen zu wollen. Also ich habe das auch als versteckte Kritik an Friedrich Merz gedeutet, aber Sie können mir natürlich widersprechen und gesagt, das war überhaupt nicht so gemeint. Aber ich sehe schon, dass das Bedürfnis auch nicht nur aus der CDU, sondern auch aus der SPD, also Sie hatten ja auch diese Woche Sigmar Gabriel zu Gast, dass alte Politiker oder altgediente Politiker oder Ex-Politiker sich zu Wort melden und gute Ratschläge geben, größer geworden ist, offenbar, weil die Performance der jetzigen Regierung so schlecht ist.
Na, vielleicht darf ich nur eins sagen, wenn die Frage ist, warum macht er das? Ja, ich habe mich vor einigen Jahren entschieden, Vorsitzender der Ludwig-Erhard-Stiftung zu werden und damit auch die Aufgabe übernommen, die mir auch Spaß macht, also ist jetzt nichts Pflichtiges, mich zu ökonomischen Fragen, zu Wirtschaftspolitik und zu viel an Themen dieser Art zu äußern. Regelmäßig jeden Freitagmorgen dazu zu schreiben, kann man bei Ludwig Erhard Homepage abonnieren und sozusagen eine Position festzulegen, die keineswegs immer die Position der CDU, schon gar nicht die der Koalition ist, aber die, glaube ich, die aus meiner Sicht und viele andere, die dort dabei sind, einen Sinn macht, in die Diskussion eingeführt zu haben. Und deshalb tue ich das übrigens. Friedrich Merz ist auch Mitglied der Ludwig Erhard Stiftung seit vielen Jahren, wie viele andere auch. Das reizt mich und ich glaube in der Tat, dass Menschen, die mal in der Politik waren, durchaus auch eine gewisse Mitverpflichtung gesellschaftlich haben, wenn sie nicht mehr sagen, ich mache das jeden Tag und 80 Stunden die Woche, aber sozusagen die Summe von Lebenserfahrungen und Impulsen in den gesellschaftlichen Diskurs mit einzubringen.
Und deswegen, da sind wir gerade bei. Dieser Satz, den Frau Lehmann gerade zitiert hat, ich habe den hier auch stehen, Anführer müssen ihren Kopf riskieren, damit die Anhänger auch auf dem Weg bleiben, wenn dieser Weg steil wird. Ja. Ich habe das genauso gelesen wie Frau Lehmann. Gibt dann noch ein paar andere interessante Sätze diesbezüglich. Regierungen werden an der Fähigkeit gemessen, unbeliebte, schmerzhafte Kurskorrekturen in Krisenzeiten mehrheitsfähig zu machen. Ja. Und dann ging es um die Bereitschaft, tiefe Wunden in den Umfragen bis zu den ersten positiven Änderungserfolgen hinzunehmen.
Ja. Also das ist,
haben Sie das Gefühl, dass Friedrich Merz das macht, dies an diese Schmerzgrenze heranzugehen?
Ich habe den Eindruck, dass er das mit aller Kraft versucht und eine Begrenzung hat, die ich sehr respektiere. Das ist die Begrenzung, die er auf dem Parteitag der CDU ja auch den Delegierten gesagt hat, indem er gesagt hat, ich werde auf keinen Fall etwas mit der AfD in Kooperation, ob Minderheitenregierung oder sonst wie, tun. Das heißt zweitens, wir sind in einer gewissen Gefangenschaft zur SPD. Und das heißt drittens, wenn wir Kompromisse machen müssen, werden die extrem unbequem auch für die eigene politische Partei werden. Dafür hat er 91% der Stimmen bekommen. Das ist ganz gut, jedenfalls mehr als an anderer Stelle. Und deshalb sage ich ganz offen, ich sehe im Augenblick sozusagen diesen Appell, der an alle vier gilt, mit die da verhandeln. Aber ich sehe ihn nicht in erster Linie, sondern vielleicht zu allerletzt bei Friedrich Merz verortet. Dem traue ich das alles zu. Ich hoffe, dass in den nächsten Wochen die anderen in Selbstprüfung das auch tun. Denn die Tatsache, dass das bisher gescheitert ist für Deutschland extrem gefährlich. Ja, und ich habe das geschrieben vor der Borsig-Villa, also vor dieser letzten Runde, weil ich damals schon dieser Meinung war. Diese Meinung verschärfe ich. Wir kommen in ein sehr gefährliches Fahrwasser, ökonomisch und politisch, wenn es nicht gelingt, in dieser Regierung der Mitte zu einer Einigung zu kommen.
So, und das, was in der Villa Borsig passiert ist, hat Sie richtig geschockt, so habe ich das zumindest gelesen. Ich habe mich zweimal geirrt bei den Koalitionsgesprächen und dann bei dem, was in der Villa Borsig stattgefunden hat.
Da muss man wieder erklären, warum. Meine Einschätzung war, ich habe ja viele Koalitionsverträge verhandeln dürfen und auch mit vielen Sozialdemokraten verhandeln und bin mit vielen Sozialdemokraten heute befreundet. Also wir reden natürlich alle darüber. Meine Einschätzung war, dass die Sozialdemokraten einen größeren Schritt auf ihre Wähler zugehen nach der Bundestagswahl. Die durchschnittlichen Wähler der Sozialdemokratischen Partei wollen eine gewisse Gewissheit von Steigerung von Einkommen und Lohn. Und sie wollen eine Sicherheit für ihren Job. Beides ist im Augenblick extrem gefährdet, weil diese Regierung sich nicht einigt. Das finde ich verwunderlich. Und ich war jedenfalls nach dem Jahr der gemeinsamen Arbeit, in dem ja auch eine ganze Menge geleistet worden ist. Wir reden jetzt natürlich auch mit mir heute Abend und wenn man über Ökonomie redet, ist das auch legitim. Nicht über die Frage, was außenpolitisch sich verändert hat, was an Migration sich verändert hat. Also eine ganze Menge Themen, in denen diese Regierung, diese Koalition auch mit wechselseitigen Schmerzen, würde ich akzeptieren, durchaus erfolgreich ist. Aber in diesem Kernproblem der Wirtschaft geht es nicht voran. Und das ist ein aus meiner Sicht ausgesprochenes Problem. Und ich persönlich glaube, das können nur die Führungen der beiden Parteien Aug in Aug lösen, weil nur diese Führungen A, das Wissen, aber B, auch die Legitimität haben, so viel von einem eigenen Programm, Anführungszeichen, aufzugeben oder zur Seite zu legen, damit der andere mitmachen kann, und die das Gefühl dafür entwickeln müssen, wo ist die jeweilige Schmerzgrenze, aber wo ist auch das, was ich mindestens, Anführungszeichen, mitbringen muss, damit ich das vertreten kann.
Das heißt, das war die Enttäuschung.
Das ist unter den Vieren misslungen. Und da, ich bleibe ja ein Christdemokrat, da werden Sie verstehen, dass ich sage, ich glaube, das ist gelungen, weil die beiden sozialdemokratischen Vorsitzenden ihrer eigenen Partei nicht mutig genug sind. Und ich fürchte, dass dieser mangelnde Mut sie Stimmen kosten wird. Und das ist im zweiten Halbjahr extrem gefährlich.
Was macht der Putsch gegen Friedrich Merz eigentlich?
Das ist Unsinn. Und zwar nicht, ob irgendeiner das will oder nicht an irgendeiner Stelle.
Es gibt momentan, muss man kurz erklären,
ein großes... glaube ich gar nicht mehr. Es gibt außerhalb der großen Medienorganen, die darüber sprechen.
Es gibt ein großes Geraune, ich muss das kurz einmal erklären, Herr Koch, großes Geraune sozusagen, dass es den Plan gibt, den Kanzler abzulösen. Und durch Henrik Wüst den Ministerpräsidenten aus Nordrhein-Westfalen abzulösen, und zwar kommend aus der eigenen Partei heraus. Lese dann so Sachen wie, geht nicht mehr, kann es einfach nicht. Es funktioniert nicht mehr.
Also ich bin ja nicht Sprecher des Vorstands der CDU. Meine Einschätzung ist, dass in einer so extremen Krisensituation nach nicht erfolgreichen Anläufen zur Lösung des Problems solche Diskussionen für die Menschen, die in der Führung sind, eher normal sind. Also Klingbeil und Diskussion Frau Baas leben auch dauernd mit der Konfrontation mit solchen Ideen.
Schön ist das nicht. Kanzlertausch ist nicht normal, das war, Herr Koch, Entschuldigung.
Nein, das ist doch in einer, das beschreibt es ja vielleicht. Ich persönlich bin überzeugt, wie gesagt, dass wir in der Bundesrepublik Deutschland für unsere Stabilität in einer extrem kritischen Situation
sind. Und Sie sagen, es ist so kritisch, dass Sie sagen würden, Sie als so erfahrener Fahrensmann, das ist normal, wenn wir zwischendurch mal den Kanzler tauschen.
Das ist nicht normal, aber es ist normal, dass in Zeitungen darüber geschrieben wird. Und dass Auflagesteigerungen schon vor der Sommerpause passieren, das ist okay. Wenn man in der Sache mit ein bisschen Abstand darauf schaut, dann ist der Bundeskanzler, so ist das nun mal im Augenblick sozusagen unter den europäischen Staats- und Regierungschefs, wahrscheinlich der Einzige, der die nächsten 3,5 Jahre nicht abwählbar ist. Das heißt, es müsste ja immer ein Schritt von ihm selbst sein. Und dass er eine Kämpfernatur hat, das hat er, glaube ich, hinreichend bewiesen.
Aber die wird er brauchen, meinen Sie?
Aber das Zweite muss man doch auch sehen. Was hat denn irgendjemand? Jetzt, wenn man mal ganz nüchtern redet davon. Das Problem von Friedrich Merz ist nicht Friedrich Merz, sondern das Problem ist die politische Konstellation. Und was kann denn ein neuer CDU-Vorsitzende könnte theoretisch mitbringen, wenn die Sozialdemokraten sich nicht verändern. Glaubt irgendjemand, die Sozialdemokraten verändern sich bei einem anderen CDU-Vorsitzenden an dieser Stelle? Also der Gedanke ist nicht realistisch in der Partei. Ich glaube nicht, dass denn jemand ernsthaft diskutiert. Ich bin 16 Jahre draußen, kann anders sein. Aber ich glaube nicht, dass denn jemand ernsthaft diskutiert. Wenn, müsste man ihm entgegenhalten, besonders Sinn macht der Gedanke im Interesse der Christlich-Demokratischen Union jedenfalls nicht.
Das kommt ja nicht von irgendwoher, ne?
Oh doch, ich kenne sehr viele Diskussionen, von denen ich in der Zeitung leben durfte. Die kommen von irgendwoher. Irgendwer ist immer
die
dabei.
Zeitung
aber mich würde
ja
nur interessieren, ob es von 2, 3 anderen Leuten kommt. Und die damit wirklich was zu tun haben, von denen kommt es sicher nicht. Und andere dürfen gelegentlich reden.
Ich halte das nochmal fest. Sie sagen, die Situation ist so kritisch, dass so eine Diskussion schon mal kommen kann.
Naja, Diskussion um Parteivorsitzende. Ich lese gerade, dass die Medien auch so eine Diskussion um Herrn Söder aus einem Brief inszenieren. Da müssen Parteivorsitzende mit leben. Das finde ich jetzt
Sie
nicht weiter schlimm.
Sie meinen den Brief von Manfred Weber. Das ist ja keine Inszenierung von Medien, sondern das
steht,
inszeniert ja am Zweifel
das
Manfred Weber.
Da die eine Meldung schon am Dienstag oder Mittwoch versendet war, ist die eine dann halt einen Tag später gekommen. In solchen kritischen Situationen gibt es diese Diskussion und
aber
ich würde den Parteivorsitzenden einfach empfehlen, sie wegzulegen und das Problem zu lösen. Das allerdings müssen sie zusammen.
Ich wollte gerade sagen, aber wo gibt es die Diskussion? Das ist ja jetzt wichtig. Sie sind ja Anwalt, da geht es ja um jedes Wort. Gibt es die Diskussion nur in den Medien oder gibt es die Diskussion in der Partei?
Nicht in der Parteiführung, nach meiner Überzeugung. Aber woher soll ich das wissen?
Frau Lehmann, können Sie lösen?
Also ich halte es auch für eine Debatte, die vor allen Dingen über die Medien befeuert wird. Da gebe ich Ihnen recht, Herr Koch, die allerdings nicht ganz grundlos ist. Also Wir haben halt Indikatoren wie die schlechten Umfragewerte, die CDU liegt hinter der AfD, die schlechte Performance von Friedrich Merz, seine Beliebtheitswerte sind im Keller. Und dann hat Henrik Wüst letzte Woche auch noch eine Reise nach Polen unternommen. Und da hat er quasi alle mitgenommen, die nicht bei drei auf den Bäumen waren. Und inklusive der versammelten Hauptstadtpresse und aller NRW-Korrespondenten, die es gibt. Und natürlich nährt das Spekulationen, bringt er sich da vielleicht in Stellung oder nicht. Ich halte die Debatte aber trotzdem nicht für, ja, das ist halt normal. Also ich kenne solche Debatten, ehrlich gesagt, aus der Zeit von Angela Merkel weniger. Also dass man offen darüber, auch wenn man sozusagen sich in der Partei umhört, dass offen sozusagen gesagt wird, na, der kann's halt nicht. Und die Medien dann daraus machen, na ja, vielleicht muss er ja ausgetauscht werden und so weiter. Das ist eine ungewöhnliche Situation und eine total gefährliche, weil Henrik sie befeuert Wüst. So ein Loser-Image.
Ja. Henrik Wüst sagt im vergangenen Jahr auf die Frage, könnte es sein, dass Sie bald übernehmen? Er sagt nicht, das ist Quatsch, das ist Unfug, so wie Sie es gerade gemacht haben, sondern er sagt, ein Ministerpräsident von NRW ist immer ein möglicher Kanzlerkandidat.
Ja, da hat er doch 2025. Recht, ja, da hat er doch recht. Da darf ich mindestens, wenn der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen das nicht sagen würde. Und der Henrik Wüst ist ein sehr fähiger, sehr angesehener Politiker dieser Partei.
Da war Merz kein halbes Jahr im Amt.
Das ist ja völlig egal. Das war ein Menschen seines Alters. Sie ist doch die Frage des Journalisten noch nicht mal gewesen. Und jedenfalls auch seine Antwort nicht, ist das in den nächsten zwei Jahren. Dass Henrik Wüst einer der Menschen ist, wenn man sein Lebensalter und seine Leistung ansieht, die möglicherweise mit dieser Frage, wer dieses Land führt, noch was zu tun haben. Das ist so unbestritten wie nur was. Das sieht er so, aber auch der Rest der Welt. Das ist doch in Ordnung. Und ich meine, die CDU kann Gott sei Dank stolz darauf sein, dass sie nicht an einer Stelle ist. Nur jetzt, hier, in der Zeit einer solchen Koalition, wird dieser Gedanke nicht kommen.
Der macht auch keinen Sinn,
dass wir den Abend damit verbringen. Ich sage Ihnen voraus, das passiert nicht. Und Sie können sagen, woher will er das wissen? Und das sage ich, das sagt mir nicht mehr als mein Bauchgefühl. Und ich sage dann zweites, ich glaube, dass es trotz all dieser Anstrengungen und Schwierigkeiten am Ende den Führenden der beiden Parteien gelingen wird, zu einer Einigung zu kommen. Mhm. Und dann wird die Frage, kann er es oder kann er es nicht, auch wieder erledigt sein. Ja. Da gucken wir nochmal in die Umfragen. Und die nächste Bundestagswahl ist in drei Jahren. Also das finde ich nicht so aufregend.
Finde ich schon.
Ja, das ist ja in Ordnung, aber ich nicht.
Sie sind ja ein guter Freund von Friedrich Merz. Sie wissen ja, wie unfassbar sauer er war, als Henrik Wüst in der FAZ diesen Beitrag veröffentlicht hat.
Das war ja die Vorgeschichte.
Das war die Vorgeschichte dazu.
2023, das Herz schlägt in der Mitte.
Fand Merz das gut?
Friedrich Merz und ich sind befreundet, das hat nichts mit Politik zu tun. Dass nicht alle in der Politik, die da miteinander arbeiten, jeden Tag über die taktischen Bewegungen und Schritte der anderen begeistert sind. Ja, um Himmels Willen, das gehört dazu. Aber der eine ist Parteivorsitzender und Bundeskanzler und steht nicht zur Abwahl. Und der andere ist Ministerpräsident, sehr erfolgreicher Ministerpräsident eines großen Landes und steht nächstes Jahr im März zur Wahl. So, das könnte man mal nüchtern analysieren. Genau. Und dann könnte man gucken, wie viel Aufregung braucht man. Und ein Parteivorstand, vermute ich, ich war ein Jahrzehnt ja da irgendwie nahe dabei, ein Parteivorstand hat in diesen Tagen, über die Sie geredet haben, ist der 30. Juni wichtig oder sonst was, ich glaube nicht, dass es auf Tage ankommt, aber das muss jetzt passieren. Mit ganz anderen Fragen beschäftigt als der. Davon bin ich allerdings sehr überzeugt. Das würde mich wundern, wenn es anders wäre. Und es wäre auch nicht das, wofür die Beteiligten gewählt werden.
Sie sind doch, Herr Koch, ein Meister der politischen Botschaft. Sie wissen doch genau, wie das geht. Also die Bemerkung zu sagen, ein NRW-Ministerpräsident ist grundsätzlich immer ein Kanzlerkandidat, die ist natürlich richtig. Aber es kann ja beides richtig sein. Es kann ja richtig sein, dass sie grundsätzlich richtig ist. Und es kann auch richtig sein, dass sie bei weitem nicht so unschuldig ist, wie Sie gerade insinuieren.
Und Sie versuchen doch jetzt gerade eine Bemerkung aus dem letzten Jahr für dieses Jahr zu benutzen. Das ist genau dieser Trick sozusagen. Irgendwie mischt man alles zusammen.
Nee,
und dann hat man, wieder einen,
auf.
Es dann ist hat man wieder einen Abend, eine gute Diskussion. Was ich dazu sagen kann, habe ich gesagt.
Es sind immer wieder dieselben Protagonisten, die da auftauchen. Es ist immer wieder Henrik Wüst. Ich habe noch einen für Sie. Auftritt des Kanzlers im Wahlkampf von Henrik Wüst. Wie lange war er in Düsseldorf? 20 Minuten? Sowas in der Art? Frau Lehmann, helfen Sie mir. Ich glaube, der kürzeste.
Ich stand nicht mit der Stoppuhr daneben, aber es war, nicht,
ja, es war
nicht
der, kürzeste Besuch aller Zeiten. Auch das ist ja eine politische Botschaft. Ich weiß, sie quält die Frage, aber mich interessiert es natürlich.
Nein, ich will
und nicht. Es geht ja auch gerade um was in diesem Land. Und deswegen ist natürlich die Frage darum. Schon relevant.
Nein, die Frage ist für das, worum es in diesem Land geht, im Augenblick vollständig irrelevant.
Nee, die Frage, aber die Frage ist ja, das ist ja keine mediale Diskussion, sondern es wird ja umgekehrt ein Schuh draus. Wir müssen uns als Medien doch fragen, was ist in einer Partei los, die den Kanzler stellt und die jetzt, wo es um wirklich was geht, um die Frage, wie hältst du es mit der AfD, um die Frage, wie kriegst du die Reformen durch, um die Frage, wie behältst du die Mitte sozusagen dieses Landes zusammen, eine solche Diskussion anzettelt. Weil die Diskussion kommt nicht aus den Medien, die kommt aus ihrer eigenen
die
Partei.
Die kommt nicht aus der Führung der Partei, da bin ich ziemlich sicher, obwohl ich es nicht weiß. Woher davon würde ich gerne als Parteimitglied auch weiter ausgehen.
Frau Lehmann.
Was stimmt, ist, dass es eine massive Unzufriedenheit in der CDU mit Friedrich Merz gibt. Da sind Paradoxes, aber dass es vor allen Dingen von denjenigen kommt, die in Friedrich Merz einst ihren Erlöser gesehen haben. Also nicht von den Wüstfans eigentlich, sondern von denjenigen, die gedacht haben, wenn der jetzt im Kanzleramt sitzt, dann macht der astreine neoliberale Politik, dann macht der dann kommt die Wirtschaftswende, dann kommt die Migrationswende, dann kommt, um es mit den Worten von Friedrich Merz zu sagen, Rambo,
Schluss,
Sambo.
Schluss mit linker Politik.
Ja, und Friedrich Merz hat seine Position jetzt so oft gewechselt, dass alle erst einigermaßen verwirrt waren. Und jetzt durch die mangelnde Zustimmung zunehmend nervös werden. Also es ist eine durch Nervosität befeuerte Debatte. Und wenn Sie sagen, also schuld ist allein die SPD, ist ja legitim, ist auch so eine Frage von, die anderen sind schuld, wir machen alles richtig, kann man in der Politik immer sagen. Aber ich glaube, von Anfang an hat sich gezeigt, dass das Problem von Friedrich Merz eigentlich nicht die SPD ist. Im Gegenteil, die hat eigentlich fast alles mitgemacht, was er so wollte. Angefangen von der Abschaffung des Bürgergelds, Familiennachzug ausgesetzt, Steuersenkungen, die größten seit 20 Jahren, also ist jeden Weg mitgegangen und ab und zu sperrt sie sich jetzt halt mal. Aber das Problem von Friedrich Merz war immer die eigene Partei und die eigene Fraktion. Das hat sich unter anderem bei der Wahl zum Kanzler gezeigt. Das hat sich bei der Nichtwahl von Frau Kubrusius-Gersdorf gezeigt als Verfassungsrichterin. Und das hat sich auch gezeigt bei der Rentendebatte. Und das scheint sich jetzt zu wiederholen.
Na, ich glaube, man muss schon sehen, die Rolle, die Friedrich Merz in dieser Zeit zu spielen hat, als Parteivorsitzender und Kanzler, ist für den Parteivorsitzenden problematischer als für den Kanzler. Weil aus der Sicht eines CDU-nahen Menschen ist die Bilanz, wer gegeben und genommen hat, sehr anders als die, die Sie gerade beschrieben haben. Und wenn man die Demoskopie ein bisschen sieht, sieht man auch die Aufgabe der Verschuldensregeln. Wird heute noch von den Wählern der Union, soweit ich das lesen kann in den Medien, als sozusagen das schwerste Buch eines Versprechens, der unabdingbar notwendig war. Weil
es ist
eben,
der Bruch eines Versprechens.
Ja, nur gut, es war nicht der Bruch einer Zusage. Versprechen oder Zusage ist mir dann auch egal. Es war sehr deutlich, dass die Menschen wissen und Friedrich Merz bis heute davon ausgeht, nach meiner festen Überzeugung, dass diese Schulden nicht hilfreich sind. Sie sind, was die Verteidigung angeht, unvermeidlich, um eine Bedrohung durch Putin zu vermeiden. Und sie waren nur noch in wenigen Wochen erlangbar, weil ansonsten zwei Parteien auf der rechten und linken Seite, die näher an Putin stehen als anderen, die Verfassungsänderungen hätten verhindern können. Und um sie zu erlangen, muss er noch 500 Milliarden drauflegen zu Bedingungen, weil sonst eine Zweidrittelmehrheit im Deutschen Bundestag unmöglich zu bekommen gewesen wäre. Das alles hat er gemacht. Ich glaube, im Geschichtsbuch wird er sich sehr gut damit fühlen. In der Wählerschaft dieser Tage ist es für ihn eine große Herausforderung.
Können Sie das nachvollziehen?
Ja, absolut. Ich sehe nur, ich bin der Auffassung, dass das die Aufgabe eines verantwortlichen Staatsmannes ist.
Ist das ein Verrat?
Ja, ich glaube, dass es an der Stelle sein Job war.
Ein Verrat sozusagen am Kern der CDU-Wähler.
Naja, es war eine, mit Kern und sonst was, natürlich ist es kein Kern der Union. Das sind Wertvorstellungen, die sich nicht in Schuldenformeln abbilden lassen. Aber es war ein klarer Bruch, ein eindeutiger Bruch mit den Erwartungen, der unvermeidlich war. Friedrich Merz oder wer auch immer es anders gewesen wäre in der Union, der das in dieser Situation nicht gemacht hätte, hätte das Interesse Deutschlands und der Bürger Deutschlands in einer Weise verletzt, dass das niemand darf, nach meiner Überzeugung. Und wenn man weiß, man liest ja da inzwischen in dem Buch auch von Stoltenberg als Generalsekretär mit der NATO, wie das 2018 war, die Wahrscheinlichkeit, dass die NATO heute noch gäbe, ohne diese Bereitschaft und den Weg von Friedrich Merz, ist extrem gering. Und deshalb, der Preis war aus meiner Sicht für einen verantwortlichen Staatsmann zwingend. Aber der Preis war, das hat er damals mit Kreditkonto auch, glaube ich, irgendwann formuliert, der Preis war enorm hoch. Und die Erwartung der Christdemokraten, dass für diese 500 Milliarden Infrastruktur mit allem, was das um sozusagen es wesentliche ökonomische Veränderungen gibt und nicht mit 500 Milliarden, da habe ich den Einsatz gerade gesagt, wenn ich für 500 Milliarden einen Kompromiss in der Zuwanderungsfrage gemacht wird, der nun von 90% der sozialdemokratischen Wählern genauso gewollt wird wie von den übrigen, das fällt der Union dann, vermute ich, ein Stück schwer. Und deshalb ist jetzt diese Frage, können wir, wenn wir die Schulden schon machen, wenigstens gemeinsam dazu kommen, die Agilität der deutschen Wirtschaft wieder hinzukriegen, weil das auch im gemeinsamen Interesse ist. Wenn das klappen würde, würden ja beide Parteien Stimmen gewinnen dadurch. Ja, das Verzweifelte ist ja, dass es im Augenblick nicht funktioniert, hinzukriegen, etwas zu machen, was für beide Parteien eine absolute Win-Win-Situation wäre.
Ja, aber Sie erzählen das so als so eine, wir haben jetzt an die Sozialdemokraten das Zugeständnis gemacht.
Aber wir sowieso nicht, aber die, ja.
Ja, genau, die Union hat das Zugeständnis gemacht, wir investieren 500 Milliarden Euro kreditfinanziert in unsere Infrastruktur. Wieso erzählt man das so als quasi Notlösung,
die
man
irgendwie... Weil es gegen die Überzeugung der CDU.
Ja, aber das ist doch völliger Quatsch. Also man kann doch sagen, also dieses Infrastrukturprogramm ist und die Milliarden, die da jetzt investiert werden, 100 Milliarden an die Länder, 100 Milliarden in den Klimafonds, 300 Milliarden, die der Bund ausgeben kann über 12 Jahre. Das ist das Einzige, was derzeit in der derzeitigen Konjunkturkrise die deutsche Wirtschaft noch stützt. Also die Wirtschaftsweisen haben gerade ihre Prognose für Wirtschaftswachstum quasi halbiert. Und das Einzige, und das sagt auch die Wirtschaftsministerin, was dazu führt, dass wir noch so ein ganz Mini-Wachstum haben, ist, dass der Staat nun endlich mal Geld in die Hand nimmt, über Kredite zugegebenermaßen, und sagt, das investiere ich.
Die ja zu 80% tangiert, das auch die und DNA der CDU zu 80% zweckentfremdet?
Ja. Das halte ich, also erstens, diese Zweckentfremdung ist ein Problem, weil sie mit verabredet worden ist. Wenn man sagt, dass man aus einem Haushalt, der bisher 12% Investitionen gehabt hat, nur noch 10% Investitionen finanziert, dann kommt der Bundesfinanzminister natürlich und nimmt das Geld anderweitig. Nicht schön. Mit mir müssen Sie darüber überhaupt nicht streiten. Ich bin im Gegensatz zu Ihrer Kollegin auch nicht der Meinung, dass das die Rettung Deutschlands ist. Ich hätte die 500 Milliarden nicht für notwendig gehalten. Ich bin aber der Meinung, dass sie, so wie sie jetzt da sind, natürlich helfen können in den nächsten 4, 5, 6 Jahren etwas für Deutschland zu tun, was anders anstrengender gewesen wäre. Genau. Aber dass es trotzdem dabei bleibt, dass ein Wähler der CDU, und das war die Ausgangsfrage, sozusagen fühlt er sich dort mitgenommen oder nicht, fühlen die Abgeordneten der CDU-CSU-Bundestagsfraktion sich leicht damit, diese Zusage gemacht zu haben. Mhm. Nein, sie werden das als ein wichtiges Zugeständnis empfinden, wie Sozialdemokraten anderes auch. Und beide werden jetzt in die Situation kommen, auf neue Rechnungen vortragen zu müssen, nämlich auf beiden Seiten. Ich glaube ja nicht, dass es an einer Seite geht, keine Missverständnisse zu machen. Ich glaube, dass es beide Seiten trifft, müssen aufeinander zugehen und Dinge machen, die sie festgeschworen haben, ihren Wählern gegenüber, dass sie sie nicht machen werden. Das ist die Voraussetzung der nächsten Wochen. Und das geht auch nicht durch einen Parteitagsbeschluss und der Ortsverband XY. Das geht nur, wenn die vier, sind jetzt vier, viel schwieriger als bei Gerhard Schröder mit Joschka Fischer, aber wenn die vier sich zusammensetzen und sagen, wir nehmen unseren Mut in die Hand und treten vor die Partei und sagen, dies oder nichts, ein Beschluss über alles, sonst wird das nicht gehen.
Das heißt, Herr Koch, es werden auch Steuererhöhungen kommen.
Ich persönlich glaube, dass wenn man eine gute Steuerreform macht, die ja eigentlich beide wollen, ein Großteil der Leistungsträger in Deutschland entlastet werden können. Ich weiß, dass die Sozialdemokraten, ohne dass irgendwas auf dieser, was sie Reichensteuer nennen, passiert, es wahrscheinlich nicht machen werden. Und ich höre ja auch aus der Union, dass der eine oder andere das schon eingepreist hat. Ja, da wird möglicherweise was passieren. Und ich finde, es wäre hilfreich, wenn der Bundesfinanzminister sich ehrlich macht über das Gesamtkonzept. Ich sehe noch nicht, wie ohne, dass der Bürger belastet wird, diese Veranstaltung rechnerisch aufgehen soll. Ob die Belastung in Sozialbeiträgen, in Steuern, in dieser oder in jener Steuer liegt, das ist jetzt beim besten Willen etwas, wozu ich nichts zu sagen habe. Mhm. Aber ich glaube, dass der Satz von Scholz war bei dem DGB-Bundeskongress 22, wir machen das alles, ohne dass ihr eine Veränderung erfahrt. Der Satz war jedenfalls nicht richtig, Minimumformulierung. Jedenfalls nicht richtig. Und er gehört zu den Dingen, die jetzt korrigiert werden müssen. Das ist für die Sozialdemokraten schwierig. Und der Satz, wir erhöhen keine Steuern, war möglicherweise jedenfalls mit Sozialdemokraten und in dieser Krisensituation, in der wir sind, so nicht haltbar. Jedes Programm, das da jetzt gemacht wird, wird nur dann gut sein, wenn es allen Belastungen zumute. Es gibt überhaupt keine Chance in der Lage, in der wir ökonomisch sind, ohne Belastung in die Zukunft zu gehen. Dass man das so formulieren muss, dass daraus am Ende, da kann ich gerne mithelfen, da bin ich auch total Ihrer Meinung, dass man das einbinden muss in die Belastung, hat ja einen Sinn. Wenn ein Arzt einem Patienten sagt, es tut weh, dann ist der Sinn, dass er morgen wieder gesund ist. Und genau das kann man tun. Also ich teile ausdrücklich Ihre Meinung. Man muss über die Optionen reden, die eine flexiblere Arbeitswelt hat. Optionen, die andere Möglichkeiten der Wirtschaft in Deutschland sich zu finanzieren hat. Aber das herbeizuführen wird nicht gehen, indem alle sagen, danke für die neue Wohltat, die du gerade ausgesprochen hast. Die Zeiten sind, fürchte ich, ist doch nicht schön, aber fürchte ich, für eine gewisse Dimension vorbei.
Und ist das dann, Herr Koch, als Frage formuliert, das nächste gebrochene Versprechen? Ich hatte so viele Unionspolitiker hier sitzen, die immer wieder gefragt, vor der Bundestagswahl kriegen wir Steuererhöhungen. Und das ging so weit, dass man sagte, hören Sie zu, Steuererhöhungen, schon wenn Sie das Wort in den Mund nehmen, das ist psychologisch für die Wirtschaft ganz, ganz schlecht. Es wird natürlich keine Steuererhöhungen geben und allein schon die Debatte darüber schadet der deutschen Wirtschaft. Plötzlich haben wir auch das wieder 180 Grad Kehrtwende in der Debatte über Steuererhöhungen.
Da ist jetzt wirklich mein Vorteil, ich schreibe keine Parteiprogramme, ich bin dafür nicht zuständig, sondern da ist die Ludwig-Erhard-Stiftung eine ganz gute Adresse, eben einfach um zu sagen, wo geht etwas? Und ich bleibe dabei, selbst wenn die CDU eine Idee hätte, ohne Steuererhöhung alles zu machen, selbst wenn sie die hätte, und das unterstellen wir mal für eine Sekunde, werden die Sozialdemokraten ohne gewisse Steuererhöhung in dem Glauben, dann müssten alles die weniger Vermögenden tragen, nicht zustimmen. Wenn sie nicht zustimmen, einigt die politische Mitte in Deutschland sich nicht über die Stabilisierung der deutschen Wirtschaft. Und dann wird die politische Mitte in 3 oder 4 Jahren damit nicht mehr ausreichend viel zu tun haben. In dieser Abwägung fühle ich mich. Verstehen Sie, ich respektiere das alles mit den Wahlversprechen von dem und von jenem. Aber ich sage den Parteien im Augenblick aus meiner Sicht, wenn ihr es nicht schafft, den gewaltigen Abwärtsrutsch, den die deutsche Ökonomie im Augenblick macht, den man näher erklären kann, den lasse ich jetzt mal so stehen, den nicht zu stoppen, das ist keine Frage von in 3 Jahren, also mit Steuerentlastung der Unternehmenssteuern in 2 oder 3 Jahren. Das ist alles richtig, das ist strukturell, aber das hilft nicht bei dem katastrophalen Rutsch, wo der Wettbewerb der deutschen Wirtschaftsführer inzwischen zu kippen droht, in wer hat wie schnell mehr Leute entlassen. Wenn wir das verhindern wollen, und wenn wir verhindern wollen, dass die AfD in Deutschland am Ende relevante Regierung hat, wenn das beides ist, dann werden beide sehr, sehr weite Wege in den nächsten Wochen gehen müssen. Und ihre Vorsitzende werden die dahin führen müssen.
Wer auch immer der Vorsitzende dann
sein wird. Nein, die Vorsitzenden, die jetzt da sind, weil die sozialdemokratischen Vorsitzenden werden auch im Herbst noch da sein.
Genau. Herr Zimmermann, weil der Historiker heute hier bei uns in der Runde sitzt, und Sie gerade auch das so großartig beschrieben haben, wie Demokratien sozusagen sich weltweit zerstören. So einer der Grundgedanken darin ist zu sagen, Demokratie lebt sozusagen von Voraussetzungen, die sie selber nicht garantieren kann. Ja, ist der alte Gedanke. Warum haben es rechtspopulistische, linkspopulistische, einfach Ränder, extreme Parteien gerade so einfach, die Demokratie anzugreifen?
Das haben wir jetzt erfahren, als wir die Antworten gehört haben. Die Systemparteien sind zerstritten, haben keine Lösung oder streiten über die Lösung. Und da kommt man sehr schnell zu dieser Schlussfolgerung, Schluss mit diesem System. Da gibt es nur zu viel Streit, das haben wir hier gesehen mit der Ampelkoalition, jetzt mit der sogenannten Großen Koalition. Da versucht man etwas ganz anderes. Und wenn man das auch in den Medien, in den sozialen Medien, in den normalen Medien auch so darstellt, ist die Schlussfolgerung eigentlich die einzige. Eben, wir müssen etwas anderes versuchen. Und das ist eben das, was die Populisten immer anbieten.
Das Autoritäre sozusagen. Da muss
die
jemand
bieten etwas an, was am Ende doch autoritär ist oder zu Autoritarismus führt. Die versuchen am Anfang selbstverständlich den reinen demokratischen Weg zu markieren. Wir sind die besseren Demokraten, wir sind die wahren Demokraten. Mhm. Die anderen sind falsche Demokraten, weil die keine Lösungen finden. Und dann, wenn die an die Macht gekommen sind, dann versucht man es autoritär. Mhm. Das haben wir ja im Jahr 33 in Deutschland erfahren. Wir haben es mehrmals auch vorher in Europa erfahren. Und wir sehen es auch jetzt nach 1990 immer mehr. Mhm.
Und der Blick auf die AfD, Sie verfolgen das mit Sicherheit irgendwie, weil Sie sagen, das fand ich sehr interessant, in Ihrem Buch schreiben Sie, täuscht euch mal nicht, diese Regierung in Israel, das ist eine rechte und teils eine wirklich rechtsextreme Regierung, die ist ein Abbild dieser Gesellschaft. Das will diese Gesellschaft genauso. Das heißt, Sie sagen, das ist kein Zufall, wenn solche Regierungen an die Macht kommen. Das vorausschickend, was blüht dann Deutschland?
Israel ist eine Art von Vorbote oder eine Art von Exempel für die Entwicklung, die später in den anderen Demokratien zu finden ist. Man ist mit der Situation unzufrieden. In Israel hat man noch ein Element, das wichtig ist, und das ist eben die sogenannte Sicherheitssituation. Und auf dieser Basis kann man eben diese Unzufriedenheit aufbauen und sehr radikale Antworten geben oder Vorschläge machen. In Israel begann es mit Menachem Begin schon im Jahr 77, und seitdem haben wir eben diese Tendenz. Heute in der Rückschau schaut Begin wie ein Heiliger aus im Vergleich zu Sharon später oder zu Netanyahu. Aber das ist die Richtung, das ist die Entwicklung. Und jetzt sehen wir auch in Europa, die Frage der Sicherheit spielt plötzlich eine Rolle, die sie vorher nicht gespielt hat, bis 2000 nicht gespielt hat. Mhm. Und das addiert sich zu einem Konvolut von Argumenten oder Vorwürfe gegen, nicht nur gegen die Regierung, wer auch immer an der Regierung teilnimmt, sondern gegen das System.
Mhm. Gab kürzlich, Herr Koch, Sie haben das bestimmt gesehen, und ich habe mich gewundert, dass es nie eine richtige Debatte darüber gab. Peter Müller sagt Ihnen natürlich was, ist, glaube ich, auch in dem legendären Antenpakt mit drin, ne? Oder?
Auch das und auch sonst ein guter Freund.
Nein, ich will jetzt gar nicht auf diesem Antenpakt rumreiten. Ich habe da
das Gefühl, nicht alles
Sie sind eine nette Wandergruppe im Wesentlichen.
Ja, genau, ja, oder? Stadtbesichtigungen.
Stadtbesichtigungen, okay, nicht mehr richtig wandern, aber wie auch immer.
Wir werden älter. Aber wir waren schon immer nur in den Städten.
Das meine ich. Aber Sie kennen sich aus diesem Anblick so. Ja. Peter Müller, ehemaliger Bundesverfassungsrichter, Ministerpräsident des Saarlandes, schreibt neulich in der Süddeutschen Zeitung, 23. April, da ging es um die AfD, sagt, die Brandmauer führt im Extremfall zu Unregierbarkeit, weil parlamentarische Mehrheiten blockiert werden. Und er sagt, und wer das zur Sprache bringt, wird nicht gehört. Er schreibt, Parteien dürfen Positionen, die sie für richtig halten, nicht länger deshalb aufgeben, weil sie von der AfD geteilt werden. Und er sagt und kritisiert, dass die AfD von den anderen Parteien in den Parlamenten systemisch und systematisch benachteiligt und ausgegrenzt wird, und sagt, der dadurch begründete Eindruck des unfairen Umgangs mit frei gewählten Abgeordneten schadet regelmäßig mehr, als er nützt. Und sagt, die AfD-Wähler kochen vor Wut, weil die von ihnen gewählte Parteien im Parlamenten durch bestimmte Machenschaften der anderen blockiert und ausgeschaltet wird, ausgetrickst wird. Ich kann das gleich noch mal näher ausführen. Hat er dann Punkt? Was haben wir da für ein demokratietheoretisches Problem?
Also ich nehme das ernst. Peter Müller hat auch keinen Grund sozusagen, das schreierisch eine Position zu vertreten. Das ist seine Besorgnis. Und ich glaube, die Fragestellung, die dahinter steht, treibt ganz viele von uns auch mich um. Ich komme am Ende persönlich zu einem anderen Ergebnis, weil ich glaube, dass in, ja, vielleicht in unserer Fassung, unserer Geschichte, meinem Denken, Ich selbst wenn das eine nur noch starke Mehrheitsposition und nicht mehr allgemeingut ist, wie es war zu den Zeiten, in denen ich eher aufgewachsen und auch meine politische Sozialisation erfahren habe, dass man sagen muss, wenn Menschen ins Parlament kommen, die andere Menschen in Kategorien einteilen und nach diesen unterschiedlichen Kategorien behandeln, der autochthone Deutsche im Wortspiel von Herrn Höcke und von anderen, dann entsteht etwas, was das so fundamental ist, dass man nicht den Eindruck erwecken darf, mit diesen Beteiligten könnte man normal sprechen. Und dann kann man anfangen über die Sache, so, ja, mit einer Partei, die den Euro nicht will, also EU austritt, die NATO nicht haben will, das Rentenniveau auf 70% erhöhen will, macht ja auch ein Sachgespräch nicht viel Sinn. Aber darüber rede ich nicht. Und ich weiß, dass ich damit in dem Sinne von Peter in ein Dilemma komme.
Richtig.
Ich will historisch sagen, Peter Müller und ich waren die beiden einzigen, die am Ende als Ministerpräsident noch standen und nicht für ein NPD-Verbot waren, weil wir immer der Auffassung waren, das muss in der demokratischen Herausforderung und Auseinandersetzung geklärt werden. Aber ich glaube, diese Klärung braucht nach wie vor Klarheit. Und jetzt mal ganz pragmatisch, wenn man dem Weg folgen würde, diese Diskussion in einem deutschen Bundestag, der nicht aufgelöst ist, mit wechselnden Mehrheiten oder der AfD arbeitet, naja, an der Veranstaltung, die dann hier mehrfach in der Woche auf diesen Sesseln stattfinden würde, würde ich auch als Fernsehzuschauer ungern teilnehmen. Also ich glaube, dass dieses Land da auch nicht gut beraten wäre, das zu tun. Aber ich kann nicht sagen, du hast Unrecht. Sondern das ist ein Ringen und eine Abwägung, zu der ich jedenfalls als Person zu einem anderen Ergebnis komme und denke, im Vergleich zu anderen europäischen Ländern haben wir auch noch ein bisschen bessere Chancen und teile zu 100% das, was wir hier gehört haben. Nämlich, wenn die Partei in der Mitte, die es ja noch gibt, die auch 60-70% der Bevölkerung gut repräsentieren, wenn die es nicht schaffen, in einer kritischen Lage der Bevölkerung zu sagen, wir sind, obwohl wir eigentlich die historischen Antagonisten sind, jetzt aufgerufen und verpflichtet, whatever it takes, dafür zu sorgen, dass es in der Mitte eine Entscheidung gibt. Wenn die das können, ist das Problem, das sich mit dieser Politisierung der AfD ergibt, bewältigbar. Wenn die daran scheitern, dann haben wir Verhältnisse wie woanders, kann Israel und anderes nicht beurteilen, aber die mir große Sorgen machen würden. Deshalb ist diese Zeit so wichtig.
Peter Müller weist darauf hin, dass es beispielsweise verhindert wird, dass die AfD Fachausschüsse leitet, weist darauf hin, dass sie nicht in Parlamentspräsidien gewählt werden, weist darauf hin, dass im Landtag von Rheinland-Pfalz CDU und SPD die Regeln so ändern, dass die AfD auch keinen Untersuchungsausschuss einberufen kann. Und weist auf eine sehr interessante Geschichte darauf hin, der Strafrechtsparagraf, ja, zu Politikerbeleidigung. Sehr interessanter Punkt. Wollen CDU, Grüne und Linke streichen? Passiert aber nicht. Warum? Weil den Antrag dazu die AfD gestellt hat. Ich meine, da entsteht doch bei den Leuten das Gefühl, was machen die da eigentlich? Bei einer eigentlich vernünftigen Sache. Also warum sollte man Friedrich Merz weniger beleidigen dürfen als Anna Lehmann? Das macht ja irgendwie keinen Sinn. Und das wollen alle streichen, aber weil der Antrag von der AfD kommt, sagt man, geht nicht. Machen wir nicht. Da haben wir doch ein Problem.
Das bestreite ich nicht. Ich weiß aber, dass, wenn auch nur dazu gestimmt würde, ich sehe ja, wenn die Grünen-Fraktion im Stadtrat von Dresden oder im Landtag oder sonst was irgendwo einem Antrag entweder zugestimmt hat oder die AfD einen grünen Antrag zur Mehrheit fordert, beschäftigt sich ganz Deutschland damit. Ich verstehe deshalb die Sensibilität der Politik, der Union, der Sozialdemokraten, in diesen Verdacht nicht zu geraten. Und sozusagen, dass Anträge von der Opposition, von der Regierung nicht angenommen werden und ein halbes Jahr später von der Regierung gestellt werden und dann beschlossen werden, das soll es in den letzten 70 Jahren in Deutschland schon oft gegeben haben. Also ich glaube, der Paragraph hat zu Recht keine große Zukunft.
Ja. Moshe Zimmermann ist bei uns. Der sagt, man sieht, wie die AfD auf der Zuschauerbank sitzt und sich anguckt, wie sich Demokraten zerfleischen und ihnen am Ende die Regierung auf einem Tablett serviert wird. Welche Prognose würden Sie für Deutschland abgeben wollen? Ich weiß, es ist schwer, Glaskugel und so weiter, aber als Historiker, der die langen Linien zieht, auf welche Situation steuert Deutschland zu? Was sehen Sie also da?
Das ist die Tendenz, die es auch sonst wo gibt. Der Aufstieg der Populisten scheint unaufhaltbar zu sein. Zwar hat Deutschland eine Verfassung, das Grundgesetz, das ist eigentlich noch immer die Garantie gegen populistische Stimmungen und gegen Autoritarismus. Aber die Gefahr ist da und wir sehen das. Also wenn die CDU jetzt mit 22% dasteht und die AfD mit 29%, da sieht man, wohin das läuft. Und man denkt aus Außenseiter oder jemand, der aus Israel auf Deutschland schaut, also wann kommt die Zeit, wo die SPD und die CDU zu einer Fusion kommen? Die CDU hat sowieso zu Merkels Zeit Teile der SPD, des SPD-Programms aufgenommen. Und wenn die SPD so weitermacht wie jetzt, also kann es dazu kommen. Das sage ich wieder aus der Erfahrung in Israel. Die SPD, die israelische SPD, war früher die Regierung. Die ist heute nicht mehr als 10%, sogar weniger als 10%. Das ist die Tendenz. Und auf der anderen Seite steht ein Block von Populisten. Und die Populisten können überzeugen. Populisten versuchen nicht, ihre Kundschaft zu beleidigen, wie zum Beispiel beim Thema mehr Arbeit oder weniger Arbeit in der Bevölkerung. Wenn man auf diese Art agiert, ist man PR-mäßig immer erfolgreich. Man hat zwar keine Lösungen, das ist nicht die Sache, man hat nur angebliche Lösungen, man hat gute Slogans und mit diesen Slogans schaffen es die Populisten. Nicht zum ersten Mal jetzt, aber jetzt ist es weltweit die Tendenz in den Demokratien.
Herr Zimmermann, ich habe mich gefragt in der Vorbereitung auf die Sendung, wie es Ihnen eigentlich geht, wie es den Menschen in Israel eigentlich geht. Sie haben neulich gesagt, ja, wenn ich in Deutschland bin, dann kann ich in der Nacht endlich mal wieder ruhig schlafen, ohne dass ich von irgendwelchen Alarmen geweckt werde und in einen Schutzraum laufen muss. Letzte Woche wieder mindestens 19 Menschen bei israelischen Angriffen in Südlibanon getötet. Und Sie sagen, trotzdem geht das immer weiter, weil Benjamin Netanyahu kein Interesse an einem wirklichen Frieden hat, sondern dieser Mann, so sagen Sie, hat immer nur die Fortsetzung des nächsten Krieges vor Augen. Warum macht die Zivilgesellschaft das in Israel mit?
Also das ist die sogenannte Flucht nach vorne. Also man will nicht zu einer Verständigung mit der anderen Seite kommen. Und die andere Seite ist vor allem die Palästinenser. Will man keine Verständigung erreichen, dann muss man eben Feinde suchen. Die findet man immer. Da kämpft man an einer Front, zwei Fronten, drei Fronten. Und da geht es immer weiter. Das heißt, diese Flucht nach vorne erzeugt immer diese Situation, wo man kriegerisch sich auseinandersetzt, statt eine Alternative zu finden. Das sehen wir in den letzten Wochen sehr klar. Nicht nur in Gaza, nicht nur in Libanon, sondern auch in den besetzten Gebieten in Westjordanland.
Und Sie sagen, die Mehrheit der jüdischen Bevölkerung in Israel steht rechts, ist nationalistisch und kriegsbereit. Können Sie diesen Satz mal erklären?
Das ist eine Frage der Erziehung, eine Tradition, die man entwickelt hat im Zionismus, das heißt die nationaljüdische Bewegung, gab es am Anfang eine Tendenz auch zur Verständigung, eher zum Sozialismus, linkes Denken. Mit der Zeit entwickelte sich dort eine streng nationalistische Vorstellung oder Ideologie. Die wird getragen von den Wählern und die Wähler wählen dann Regierungen, die dazu bereit sind, diese Bevölkerung weiter in diese Richtung zu erziehen. Das ist ein vicious circle, ein Circulus vitiosus. Am Ende steht eine Mehrheit für Nationalismus, für Militarismus, gegen Pazifismus, gegen Verständigung. Das ist die Situation, mit der wir uns heute auseinandersetzen.
Und warum Sie sagen, mir geht's schlecht, wenn ich an Israel denke?
Wie kann man heute als, sagen wir mal, anständiger Mensch nicht schlecht fühlen, wenn wir das tun, was wir eben tun? Es ist nicht nur diese Regierung. Die Regierung führt nicht nur Krieg gegen andere, sondern die führt Krieg gegen die eigene Bevölkerung, gegen die eigene Justiz. Die verhält sich auf eine Art und Weise, die man als freiheitlicher Demokrat nur ablehnen kann. Und deswegen ist in dieser Situation die Reaktion eines sogenannten linken Israeli oder eines liberalen Israelis eben schlecht.
Weil wir da gerade auch diese Bilder sehen, wahrscheinlich aus dem Westjordanland, wo ein radikaler Siedler in Hebron, glaube ich, ist diese Szene aufgenommen, auf einen Aktivisten trifft. Sie sagen, das Ziel dieser Regierung ist ganz Israel. Was heißt das?
Ganz Israel ist auf Hebräisch Eretz Israel Shlema, das vollständige Israel. Man übersetzt es meistens als Groß Israel, aber das ist nicht so groß. Auf der Karte ist es relativ klein. Mhm. Gemeint ist aber das Land zwischen Jordantal oder Jordanfluss und Mittelmeer. Das heißt, nicht nur das Kernland Israel, wie es bis zum Jahr 67 war, sondern auch die palästinensischen Gebiete,
auch
die Autonomiegebiete und Gaza auf diesem früheren Gebiet, das man Palästina genannt hat. Das ist ganz Israel. Das ist die Vorstellung von Netanyahu, das ist die Vorstellung seiner Regierung und die bemühen sich darum, das zu verwirklichen. Mhm. Es gibt dort eine palästinensische Bevölkerung. Es gibt eine palästinensische Autonomiebehörde. Das versucht man graduell abzuschaffen, in den letzten Jahren viel schneller als früher. Und man ist nah dran, eben dieses Ziel zu erreichen oder diesen Traum dieser Leute zu erfüllen.
Und das, wovon Leute wie Netanyahu träumen, sagen sie, ist dieses, das, was wir hier gemeinhin als Groß-Israel übersetzen. Das ist sozusagen, das alles einverleibt, wenn man so will. Und sie weisen in ihrem Buch darauf hin, das fand ich interessant, 2005, das hat man so nicht mehr richtig präsent, beim Rückzug israelischer Siedler aus Gaza ist doch Netanyahu als Minister aus Protest dagegen zurückgetreten. Das heißt, ist Ihnen schon sehr lange klar, wo die Reise dieses Mannes hinführt?
Schon früher, also schon im Jahr 96, als er zum ersten Mal Ministerpräsident geworden ist, wurde uns klar, der ist einer, der für ganz Israel steht. Und er unterstützt die Kräfte, die dafür sorgen, dass die Palästinenser kleinlaut irgendwie weggehen, in Anführungszeichen. 2005 war es sein Freund und sein früherer Mitpolitiker Ariel Sharon, der sich dafür entschieden hat, aus Gaza sich zurückzuziehen, weil eben Gaza eine Belastung ist für den Staat Israel.
Sicherheit und so weiter, ja.
Sicherheit und auch die Größe der Bevölkerung, der arabischen Bevölkerung dort. Und Netanyahu stand gegen Ariel Sharon, gegen seine Politik. Es dauerte bis zum Jahr 2009, bis er wieder an die Macht gekommen ist. Mhm. Und seitdem ist er eindeutig gegen die Zwei-Staaten-Lösung, das heißt für ganz Israel.
Und Sie beschreiben auch sehr interessant, das hat sozusagen eine lange Geschichte, auch in dieser Familie. Sein Vater war jemand, der sozusagen revisionistische Träume hatte. Können Sie das einmal ausführen?
Also im Zionismus gab es eine Gruppe, die streng nationalistisch war, die nannte man Revisionisten. Zu den Revisionisten gehörte Ben Zion Netanyahu, der Vater von Netanyahu, auch ein Historiker. Und für die war die Idee ganz Israel das Fundament. Bloß haben die damals Großisrael noch etwas größer gesehen. Auch auf der anderen Seite des Jordantals sollten Juden sich.
Das ist die Karte dazu, ne? Das ist das, wovon die geträumt haben,
ja,
sozusagen.
Das hat biblische Wurzeln. Also zu biblischen Zeiten gab es Juden oder die israelischen Stämme auf beiden Seiten des Jordans. Das war der Traum von Vater von Netanyahu. Ja. Später kam die Entscheidung der UNO, Palästina zu teilen zwischen Palästinenser oder Araber und Israelis. Und seitdem träumen eben diese Leute, die Revisionisten waren, vor allem über ganz Israel bis zu dieser Grenze des Jordans. Aber wenn man auch diese Grenze erreicht, werden manche Leute dann sagen, okay, das war Schritt Nummer eins, Schritt Nummer zwei folgt.
Das halten Sie für denkbar, ja? Das halten Sie für möglich?
Im Moment scheint das also in der Ferne zu sein, aber das könnte kommen. Aber Bevor wir uns also mit dieser Phase befassen, müssen wir uns mit der ersten Phase befassen. Das, was jetzt in den besetzten Gebieten, Westjordanland passiert oder in Gaza, das ist das Tragische, das ist das Akute. Damit muss man fertig sein, wenn man endlich doch mit der Idee der zwei Staaten Politik macht, und dafür braucht man Druck von außen, dann kann man eine Lösung finden, wo auch die Territorien sehr jenseits des Jordantals nicht mehr zur Sache gehören. Die bleiben in der Hand von Abdallah, der König von Transjordanien.
Wie groß ist die Unterstützung der israelischen Bevölkerung für das, was da im Westjordanland beispielsweise passiert? Ich meine, wenn man sich das mal klar macht, da sind mittlerweile mehr als 500.000 Menschen, wenn man Ost-Jerusalem dazu zählt, in Siedlungen, die dort eigentlich nicht sein dürften. Es gibt Minister aus diesem Kabinett, Smotrich und auch Ben-Gvir, die Rechtsextremen, die in solchen illegalen Siedlungen leben. Ja. Wie groß ist das Fundament, auf dem das aufbaut? Ist das etwas, was in der israelischen Gesellschaft akzeptiert ist?
Man kann fragen, wie groß oder wie stark. Also es kommt darauf an, wie man die Frage stellt. Aber etwa die Hälfte der Israelis, der israelischen Juden, sind für diese Politik, für diese Annexion. Etwa die Hälfte, wie gesagt, es kommt darauf an, wie man die Frage stellt. Aber eine starke Minderheit, wie diese Minister, die jetzt in der Regierung sitzen, von denen ich, also die ich auch kenne, die üben genug Druck, um diese Politik zu verwirklichen. Die sind die bestimmenden Kräfte in dieser Regierung. Das ist das große Problem. Die anderen, die früher kompromissbereit waren, die sind aus der Regierung zurückgetreten, kamen nicht in die Regierung. Seit anno 2022 mit der neuen israelischen Regierung haben wir eine rechtsextreme Regierung par excellence. Und diese Regierung hat ein klares Ziel, ganz Israel tatsächlich als Programm zu verwirklichen.
Und wenn man sich, vielleicht können wir das einmal kurz zuspielen, diese Bilder anschaut, wie der Polizeiminister, Sicherheitsminister Ben-Gvir neulich wirklich triumphierend durch diese festgenommenen Aktivisten lief. Da sehen wir diese Bilder, die weltweit wirklich große Empörung ausgelöst haben, wo er sich lustig macht, diese Leute demütigt, politische Aktivisten, die man dann festgesetzt hat. Und auf eine Art und Weise auch beschimpft hat, dass man sagt, das kann so ein gewählter Politiker nicht machen. Ich dachte, dass ein Regierungschef wie Netanyahu nach einer solchen Aktion einen solchen Minister feuern muss. Netanyahu hat es nicht gemacht. Warum nicht?
Er hätte das tun müssen, eindeutig. Aber er wird erstens nie auf die Unterstützung von Ben-Gvir und seiner Partei verzichten, weil es um seinen Kragen geht. Zweitens ist er im Endeffekt eigentlich für diese Politik, vielleicht nicht für diese Art von Ausübung der Macht gegenüber andere Palästinenser oder Demonstranten. Mhm. Aber für Netanyahu ist es wichtiger, diese Unterstützung zu bekommen, als sie loszuwerden, um eine weiße Weste zu bekommen in der Weltöffentlichkeit. Mhm. Man sieht, diese Regierung ist so radikal geworden, dass sie nicht mehr auf das Ansehen von Israel im Ausland achtet. Das, was da geschehen ist, das ist ein Grund dafür, dass ich aus der Hüfte sage, es geht mir schlecht. So etwas kann man nicht ertragen als anständiger Mensch. Die israelische Politik hat den Kontakt zum Anstand total verloren, weil man eben besessen ist mit dieser Idee, ganz Israel, mit der Idee, jüdische Stärke, das ist der Name dieser Partei, und mit der Idee, irgendwie die Palästinenser loszuwerden.
Und Sie sagen, diese Regierung hat auch völlig überzogen in Bezug auf Gaza?
Meines Erachtens wäre die richtige Reaktion auf das, was am 7. Oktober passiert. Und das war eben der schrecklichste Tag in der Geschichte Israels seit Gründung dieses Staates. Die richtige Reaktion wäre, okay, wir bekämpfen Hamas, indem wir die Autonomiebehörde zurück nach Gaza holen mit unserer Unterstützung. Das passierte selbstverständlich nicht, weil für Netanyahu die Autonomiebehörde genauso palästinensisch, also genauso schlecht ist wie die Hamas. Und deswegen haben wir mit mehr Kraft, mit mehr Gewalt reagiert. Das ist wieder diese Art von Flucht nach vorne. Wir reagieren, wir sind bestürzt, das war schrecklich, was zu uns passierte. Aber dann hauen wir drauf, wie es sich gehört. Wir zeigen, und das ist so eine Parole von Ben-Gvir, wir zeigen, wer Herr im Hause ist. Wir zeigen, dass wir nicht mehr die Prügelknaben der anderen Nationen sind. Mit dieser Mentalität kommt so etwas zustande.
Wie gehen Sie, wie geht die israelische Gesellschaft mit Kritik um, die dann kommt? Sie sagen, die politische Klasse, insbesondere in Deutschland, zeigt sich unbeirrt israelfreundlich, egal was wir hier an Verbrechen verüben. Haben Sie neulich in der FAZ gesagt.
Ja, richtig. Also das sage ich schon seit langem. Das ist nicht neu. Die deutsche Regierung, weil die eben eine Regierung eines Landes ist, das unter Nationalsozialismus gelitten hat und die Lehren daraus ziehen muss, müsste eigentlich Israel für solche Aktionen warnen. Man ist nicht für Israel, man ist nicht israelfreundlich, indem man diese israelische Politik oder diese israelische Regierung unterstützt. Das ist ein Contradictio in adjecto. Das ist ein Widerspruch in sich selbst. Gerade mit dieser Vergangenheit der Deutschen muss man schön aufpassen, dass auch Israel sich so verhält, wie man sich verhalten muss, wenn man die Lehren aus der Geschichte bis 45 gelernt hat. Und nicht umgekehrt die unterstützen, die eigentlich Nationalsozialismus nachahmen. Also mit Ben-Gvir hatte ich schon meine Erfahrung. Ich musste in einem Prozess, den er geführt hat, einen Verleumdungsprozess, wegen dem Vorwurf, ein Kollege, ein Zeitungsjournalist hat Ben-Gvir kleiner Nazi genannt. Und da war meine Aufgabe, das war schon vor 25 Jahren, ein Gutachten vorzubereiten als Historiker, inwieweit Ben-Gvir nahe steht an die Ideologie des Nationalsozialismus. Und da konnte man nachweisen, dass die Nähe sehr groß ist. Klar, es geht dort über die Überlegenheit der Juden und nicht die Überlegenheit der Arier, aber die Ideologie ist eben sehr ähnlich.
So weit würden Sie
gehen. Dagegen muss man agieren, wenn man aus dem Ausland auf Israel schaut, genauso wie wir linke Israelis auf unsere Regierung schauen.
Herr Koch, wie sollte deutsche Politik umgehen mit dem Dilemma, das Moshe Zimmermann da gerade beschreibt?
Es ist ein Dilemma. Und wir sind als Deutsche, glaube ich, insgesamt und die deutsche Regierung, auch in einer Situation von Befangenheit. Wir haben die Prioritäten verändert. Das unter dem Motto, wenn Israel bedroht ist, und dann ist Israel ein rechtlicher Körper, ein Staat gewonnen mit einer Regierung, dann werden wir Israel verteidigen. Angela Merkel hat das Staatsräson genannt, welchen Begriff man auch immer wendet. Das ist ungewöhnlich, das haben wir sonst nicht. Das Zweite ist, natürlich schauen wir ein bisschen entspannter darauf unter dem Motto, wie auch immer die inneren Verhältnisse sind, in dieser ganzen Region gibt es nur eine Demokratie. Und ich vertraue Demokratien prinzipiell, auch wenn sie in Schwierigkeiten sind, auch wenn sie die Anführungszeichen falschen oder richtigen wählen, mehr als anderem. Und deshalb glaube ich, dass die Deutschen sich sehr zurückhalten sollten mit den Regierungen zu richten. Wir sind dafür da, dass from the river to the sea nicht Wirklichkeit wird, dass dieses israelische Land nicht ausgelöscht wird. Dafür stehen wir mit einigen anderen in der Welt hoffentlich ein. Und wir wollen, dass das eine Demokratie ist. Aber Bundeskanzler Merz hat ja sozusagen als, wenn ich das richtig sehe, der Erste, Klammer auf, Ludwig Erhard, Gesellschaft Ludwig Erhard, war derjenige, der diplomatischen Beziehungen zu Israel begründet hat. Und das war ja keineswegs einfach. Es gibt ja Gründe, warum Konrad Adenauer sie noch nicht begründet hatte und das eben Ludwig Erhard in einem ziemlichen Alleingang gemacht hat. Also dieses Verhältnis war schon immer ein schwieriges. Und Friedrich Merz ist jetzt der Erste, der sozusagen der Regierung deutlicher als andere sagt, wo Grenzen aus der Sicht der deutschen Politik sind und sogar mit einem vorsichtigen Schritt, einem Embargo für eine gewisse Zeit signalisiert hat, dass Deutschland nicht mehr ganz so tätigkeitsfrei ist, wie es war. Das ist explosiv. Also das ist hat man ja auch in der deutschen Diskussion bemerkt, sehr gefährlich. Ich glaube, für Deutschland ist die israelische Demokratie und die israelische Regierung nicht normal wie alle anderen um uns herum. Wir
die
haben
israelische
auch nicht das
Demokratie
Recht,
die israelische Regierung.
Ja, zunächst einmal beides. Wir gehen mit ihr anders um, weil das Land Israel, das israelische Volk, die israelische Demokratie für uns etwas anderes ist, dann kann man die Regierung nicht ganz normal behandeln. Trotzdem darf man deshalb nicht ignorant werden. Und ich glaube, das, was wir in den letzten Monaten in Deutschland gesehen haben, ist ein so behutsamer Versuch. Aber den Wunsch, den ich verstehe, den Sie sagen, warum tut ihr das nicht? Nein, wir erziehen und beaufsichtigen nicht die israelische Regierung. Das macht in der Demokratie das eigene Volk und wir werden ein Garantieversprechen einhalten und im Übrigen sehr vorsichtig mit Belehrungen sein, weil wir wahrscheinlich die allerletzten sind, die dazu berufen sind, den Bürgern Israels Belehrungen zu geben.
Und das ist keine
Belehrung.
Das ist
meine Einstellung. Ob man das in 30 Jahren noch so sieht, weiß ich nicht, aber so bin ich aufgewachsen. So finde ich es für mich persönlich richtig. Weiter würde ich nicht gehen und auch nicht wollen, dass meine Regierung geht.
Herr Zimmermann.
Also es geht ja darum, dass die deutsche Regierung Position einnehmen muss, für oder gegen etwas. Für die Sicherheit Israel zu agieren, das bedeutet für Verständigung zwischen Israelis und Palästinensern, zwischen Israelis und ihren Nachbarn. Das bedeutet nicht, dass man Israel direkt militärisch unterstützt. Da muss man hier differenziert denken und diese Aufgabe scheuen deutsche Politiker in der Regel, weil sie Angst haben vor diesem Vorwurf. In dem Moment, wo die Kritik kommt, heult jemand Antisemitismus. Da muss man endlich mal darüber im Klaren sein, was Antisemitismus ist und was nicht Antisemitismus ist, um zu erfahren, ob eine bestimmte Kritik antisemitisch ist oder nicht. Nicht automatisch jede Kritik, nicht jede Art von Haltung, die nicht pro-israelische Regierung ist, ist dann antisemitisch.
Haben Sie das Gefühl, das wird als Waffe auch eingesetzt? Der Vorwurf des Antisemitismus? Weil es ist ja
wir wissen ja genau Bescheid, wie effektiv dieser Vorwurf ist. Für Vertreter der israelischen Politik ist es immer sehr leicht, das zu benutzen als Vorwurf. In dem Moment, wo die Kritik kommt, kann man sofort sagen, es sei Antisemitismus. Und deswegen muss man nicht mehr sachlich argumentieren. Ich versuche hier nicht gegen Israel hier etwas zu sagen. Ich versuche hier zu erklären, weshalb nicht jeder Unterstützung für eine israelische Politik gleichgesetzt ist mit Unterstützung für Israel oder Sympathie für Israel.
Und Sie sagen, Israels Vorgehen in Gaza tatenlos zu begleiten und das Verhalten auf der anderen Seite im Westjordanland zu tolerieren, steht im krassen Widerspruch zum Versprechen, die Sicherheit des Landes als deutsche Staatsräson zu betrachten.
Eben, ich verstehe die deutsche Staatsräson. Ich verstehe auch die Rede von Angela Merkel im israelischen Parlament so. Deutschland steht da, um die Sicherheit Israel zu garantieren. Also eine Sache ist selbstverständlich dafür zu sorgen, dass Iran keine Atombombe bekommt. Aber auf der anderen Seite bedeutet es, dass man sich darum bemüht, endlich diese Zwei-Staaten-Lösung voranzubringen. Ich weiß nicht, ob ab Ende des Prozesses zwei Staaten bleiben. Ich nehme an, da kommt eine Art von Föderation. Aber dafür oder darum muss man sich bemühen. Das ist die Aufgabe. Und wenn man diese Aufgabe nicht erfüllt, dann kann ich das nur kritisieren.
Sie sagen, wir brauchen endlich diesen kritischen, diesen ehrlichen Dialog zwischen Deutschland und Israel. Und das bedeutet auch, dass dieser israelischen Regierung die Leviten gelesen werden müssen.
Dass die israelische
Regierung, dass ihr die Leviten gelesen werden müssen.
Okay, das Problem ist eben, dass die Sprachen sehr unterschiedlich sind. Es geht nicht nur um Deutsch versus Hebräisch. Die Art, wie man eine Meinung äußert, die ist sehr unterschiedlich. Hier meint man, also meinte Frau Merkel, meinte sogar Kanzler Kohl, ja, wir haben dort warnende Worte gesagt. aber die prallten ab. Israelis müssen deutliche Worte hören oder mehr als Worte, um zu verstehen, dass man hier etwas anders agieren soll. Darum geht es. Das meine ich mit dem Levitenlesen. Man muss klare Worte sagen, Klartext ist gewünscht und nicht so Andeutungen, die bei Israelis nicht ernst genommen werden. Das sehen wir.
Und eine letzte Frage in dem Zusammenhang. Netanyahu ist sozusagen der Dreh- und Angelpunkt. Das beschreiben Sie auch so in Ihrem Buch. Welches Hauptmotiv hat dieser Mann, immer wieder neue Waffengänge zu machen, vorzubereiten, von einem Krieg in den nächsten zu ziehen? Was ist das Hauptmotiv dahinter? Ist es Angst vor einem Verfahren wegen Korruption? Was ist das Thema?
Das spielt bestimmt eine Rolle. Solange es Krieg gibt, ist sein Prozess eigentlich eine Farce, nicht mehr. Aber es geht um viel mehr. Es geht um seine Vision. Er hat es gesagt. Er spricht von Super Sparta. Das ist Israel. Das ist eine Vorstellung.
Sparta, das sozusagen dauerhaft im Krieg gegen Athen oder andere.
Allein. Wir sind gegen alle andere. Das ist seine Vorstellung. Und mit dieser Vorstellung macht er die Politik. Und er hat wahrscheinlich genug Überzeugungskraft für die israelische Bevölkerung.
Also, die Debatte werden wir, glaube ich, noch öfter führen. Aber interessant, das mal aus Ihrer Sicht zu hören. In der Klarheit kommt das selten vor. Danke Ihnen allen ganz herzlich. Vielen Dank für die lange Anreise. Ihnen auch ganz herzlichen Dank, Frau Lehmann und Herr Koch. Und vielleicht sehen wir uns irgendwann mal wieder, wenn sich Neues tut in der CDU. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update. Und wir sind am Dienstag wieder für Sie da. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.